Jetzt begrüße ich Sie richtig. Letzte Woche habe ich eben noch einmal ein bisschen ausführlicher als am Anfang des Semesters über das Thema Christentum und Romantik zu sprechen begonnen. Und habe gesagt, zwei Linien hauptsächlich unterscheiden wir da, oder natürlich mehrere in Wirklichkeit, und man muss auch bei diesen Zweien dann differenzieren. Das eine, wo eben im Vordergrund steht, das Christentum als Religion, aber auch als Philosophie der Liebe. Und das andere, wo nicht so sehr das Christentum als solches, sondern christliches Mittelalter im Vordergrund steht und besonders betont wird eine soziale Struktur, die da als Einheit von Religion, Arbeit, Familie gesehen wird. Und da musste, also das ist oft einfach, hat das gar nicht mehr so viel mit Christentum oder so zu tun, sondern ist einfach Mittelalter-Nostalgie. Auf der ersten Linie haben wir über Hegel ein bisschen was gesagt. Dieser Gegensatz Liebe gegen Gesetz, der da halt übersetzt wird in den Gegensatz Christentum gegen jüdische Religion. Da möchte ich einen Punkt ergänzen, aber das werden Sie auch selber ja irgendwie bemerkt haben. Diese Darstellung der jüdischen Religion, die er da gibt und wo ich Ihnen ein bisschen vorgelesen habe, wenn Sie sich das selber anschauen, zahlt sich auch aus. Das ist ja eine sehr globale und eindimensionale, aber in sich durchaus konsistente, eindimensionale Deutung der Tora. Und sehr kritisch, um nicht zu sagen harsch eigentlich, ne? Aber doch vollkommen frei von jeder Form von Antisemitismus, wie wir ihn dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ähnlichen Abhandlungen immer wieder sehen. Das ist schon ganz, ganz interessant, dass das eben auch möglich ist, ne? Sozusagen da so eine kritische und im Grunde eigentlich distanzierende Stellungnahme abzugeben, in der von dem, was wir Antisemitismus nennen müssen, seit langem und auch schon viel länger und was schon viel, viel älter ist, als Hegel, eigentlich davon keine Spur ist. Was er positiv vor allem sieht, ist dieser Zusammenhang von Sein, Einheit, Leben und Liebe. Auf der zweiten Linie, wo der Akzent auf der Art der Gemeinschaft liegt, haben wir ein bisschen über diesen Text von Novalis gesprochen. Völlig anderer Ton, ganz anti-aufklärerisch, eindeutig romantisch. Ein ideologisches Pamphlet eigentlich, also nicht wirklich eine philosophische Auseinandersetzung. Katholisch-reaktionär, würde man sagen, aus der Perspektive oder im Wortgebrauch des 20. Jahrhunderts dann. Aber auch hier gibt es dann natürlich noch Unterschiede in dem, was man da als solche katholisch-reaktionäre Strömungen bezeichnen könnte. Und bei ihm sehr interessant diese Sache mit der Unmittelbarkeit, in der die Subjekte zu dem Regierenden, ob das jetzt Gott ist oder ein weltlicher Herrscher oder eben der Kaiser im Heiligen Römischen Reich, das ja dann noch ein paar Jahre existiert hat. Also diese Unmittelbarkeit, das wird nicht immer so gesehen. Es gibt auch Strömungen, die in diese politische Richtung gehen oder in diese ideologische Richtung gehen, die haben nicht diese Unmittelbarkeit, sondern durchaus eine Gliederung eines solchen katholischen Gemeinwesens im Auge haben. Ständestaatlich zum Beispiel oder sowas. Ne? Das sind ja ganz alte Ideen. Überhaupt kann man nicht alle Texte, die da in dieser Tradition relevant sind, so einfach da einem Extrem oder so zuordnen. Zuletzt haben wir eben über den Chateaubriand ein bisschen gesprochen, zeitlich ganz nah, 1802, Le Génie du Christianisme, der Geist des Christentums. Da ist es, da wird noch einmal das Verhältnis zu Rousseau eigentlich ganz interessant. Wiederherstellung, was er will, Wiederherstellung einer Einheit, wie sie vor der Revolution, aber auch noch vor dem Rationalismus der Aufklärung bestanden hat. Aber, das ist aus der Sicht von Chateaubriand ganz wichtig, die Revolution kann man nicht ungeschehen machen. Und diese Wiederherstellung einer solchen Einheit, das muss jetzt geschehen. Die kann nicht in dem Sinn verstanden werden, dass man in eine frühere Zeit zurück will, sondern unter den jetzigen Umständen muss eine solche Einheit wiederhergestellt werden. Der war ja auch dann viele, viele Jahre als Politiker, richtiger Politiker, aktiv und hat auch pragmatische Entscheidungen treffen müssen. Es gibt spätere Reflexionen von ihm, aus späteren gegen Ende seines Lebens, wo er sich einmal fragt, was wäre aus mir geworden, wenn es die Französische Revolution nicht gegeben hätte. Und da sagt er, naja, wahrscheinlich wäre dann irgendein Vater in der Provinz verstaubter Wicht geworden. Sozusagen ein Nix. Jedenfalls nicht der berühmte Mann, der er zu Lebzeiten gewesen ist. Und auf den ja alles, was in Frankreich wirklich Romantik heißt, zurückgeführt wird, genau genommen. Aber der Unterschied, der große Unterschied gegenüber Rousseau ist einfach der, für ihn ist es das Christentum, das uns durch die Jahrhunderte hindurch so eine Einheit von Religion, Natur, Kultur und Gesellschaft geschenkt hat. Und da ist auch durchaus Freiheit als Wert mit eingeschlossen. Ein Zitat: von allen Religionen, die es jemals gegeben hat, ist die christliche die, die am meisten poetisch ist, am meisten menschlich, humain, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres. Also die fördert am meisten von allen Religionen die Freiheit, die Künste und die Wissenschaft. Oder ja, sagen wir mal so. Aber im Unterschied zu Rousseau ist er gegen die bürgerliche Freiheit. Wo wir gesehen haben, dass für Rousseau, das ist der springende Punkt des Unterschiedes eigentlich, dass eben für Rousseau bürgerliche Freiheit ohne Gleichheit nicht denkbar ist. Wo ich Sie immer wieder darauf hingewiesen habe, ein paar Mal, dass das ein Punkt großen Missverständnisses ist, dass die Leute immer sagen, Rousseau hat gesagt, im Naturzustand sind alle gleich und so. Und das ist gar nicht wahr. Das hat er in einer gewissen Weise gar nie gesagt, dass im Naturzustand alle gleich sind. Wo es auf die Gleichheit ankommt für ihn, das ist bei dem Übergang von dieser degenerierten Phase der freien Assoziation, wo es schon Gesetze gibt, zu einer zivilen, bürgerlichen Verfassung, die uns eben die bürgerlichen Freiheiten gewährt. Das ist nur möglich unter der Voraussetzung der Gleichheit. Also wenn Chateaubriand die Einheit von Religion und Natur, den Beitrag des Christentums zur Kultur betont, dann liegt er zunächst mehr auf der Linie Hegel. Was man ihm halt besonders anrechnet, da kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das muss man auch in einem viel weiteren Kontext besprechen, was Antoine Compagnon die Ästhetisierung des Politischen und des Religiösen nennt. Mit ihm beginnt sozusagen so eine Fantasie der Einheit von Mittelalter und Ancien Regime in der gemeinsamen Opposition gegen die Aufklärung. Das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Ne? Die Adeligen vor der Revolution waren in Wirklichkeit überhaupt nicht religiös orientiert. Der Witz ist, dass die Restauration nach der napoleonischen Zeit dann diese Gruppe auch nicht befriedigen konnte. Die Romantik ist reif, die französische Romantik ist gereift in den Zirkeln von adeligen Emigranten. Der Chateaubriand war auch in England eine Zeit lang. Also bei diesen Emigranten sozusagen als ein nostalgisches Syndrom. Und die Literatur, die bei diesen Emigranten da entstanden ist, die haben sich, da schreibt der Compagnon auch, ihren Rousseaus sozusagen zurechtgebogen auf so eine christliche Linie. In Wirklichkeit war das aber so, dass eben unter der Restauration eben diese Adeligen romantisch und die Bürger, die sozusagen liberal-rationalistisch waren. Da lese ich Ihnen ein Zitat vor, das ist ganz lustig, sowas zu finden aus dem Balzac, aus den Illusion perdue, aus der Comédie humaine, das war an einer Stelle, wo der junge, möchte gern Schriftsteller, da in einer Diskussion ist und da wird er gefragt, na, sagen Sie mal, mir ist das auch mal passiert, wenn er mir sowas Ähnliches, aber das hat mich schockiert für mein ganzes Leben. Bei dem ersten Vortrag, den ich jemals öffentlich gehalten habe über Philosophie, war eine totale Pleite und nachher haben sie mir dann eh alle getröstet und dann ist einer zu mir gekommen, ein bedeutender Mann, also und der hat zu mir gesagt, was hat er eigentlich gesagt? Sind Sie jetzt eigentlich ein Kausalist oder ein Mentalist? Und dann haben wir gedacht, na, das darf nicht wahr sein. Also wenn Philosophie so geht, hör wieder auf damit. Und dann, also der sagt zu dem, folgen Sie der klassischen oder der romantischen Richtung? Sagt er. Lucien's erstauntes Gesicht verriet eine so vollständige Unkenntnis des Standes der Dinge in der Republik der Literatur, dass Lousteau es für nötig hielt, ihn aufzuklären. Mein Lieber, Sie treffen hier in Paris in einem Augenblick ein, wo eine erbitterte Schlacht tobt. Sie müssen sich sofort entscheiden. Die Literatur ist zunächst in verschiedene Stufen eingeteilt, aber unsere großen Namen in zwei Lager. Die Royalisten sind romantisch, die Liberalen sind klassisch. Der Gegensatz der literarischen Meinungen geht Hand in Hand mit dem der politischen. Es folgt daraus ein Krieg, der mit allen Waffen geführt wird. Tinte fließt in Strömen und so weiter und so weiter. Ja? Also der hat das genau, wird das da festgehalten. Dieses nostalgische Syndrom, könnte man sagen, diese Nostalgie-Prise in dieser Romantik, die auf das christliche Mittelalter so fixiert ist. Das hat einen zusätzlichen speziellen Aspekt, oder das bekommt manchmal einen zusätzlichen speziellen Aspekt, den man bezeichnen kann mit den Begriffen, das ist aber sehr tentativ, das sollten Sie nicht so präzise nehmen, wie sie klingen, diese Begriffe, Resignation und Pessimismus. Das hat eine Affinität zu Resignation und Pessimismus. Eine sehr komplexe Sache ist das. Es gibt ganz verschiedene Arten von Pessimismus, mit denen man da rechnen muss. Es gibt einen resignierten und es gibt auch einen sehr aggressiven Pessimismus. Chateaubriand hat sich selbst nach 1860, also eben in der Zeit der Restauration, so gesehen, so interpretiert: Ich sehe hier nicht die erhoffte Gerechtigkeit für den alten Adel vor der Revolution, aber ich bleibe loyal. Er hat von sich selber mal gesagt, ich renne hinter der alten Monarchie her wie der räudige Hund hinter dem Bettler. Also das macht dieses nostalgisch-resignative aus. Ursprünglich war er für die Revolution, weil eben kritisch gegenüber dem kulturellen Verfall. Dann hat er gesehen, welches Unheil die Raserei der Revolution angerichtet hat, was für Opfer das gekostet hat und vor allem wieder durch jede Ordnung zerstört worden ist. Aber als diese Phase überwunden war, hat keiner daraus die Lehren gezogen. Und jetzt wirkt das, was eben verhasst war als aufklärerischer Rationalismus, eigentlich in einer Monarchie viel stärker weiter als je zuvor, als bürgerlich getragener Wirtschaftsliberalismus, als die Rationalität, die in der Industrialisierung und in der ökonomischen, im ökonomischen Aufstieg und auch im sozialen Aufstieg natürlich des Bürgertums am Werk ist. Die Royalisten selber versinken in diese sinnlose Nostalgie. In jeder Bewegung, die hier stattgefunden hat, seit den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts und von der man sich Heilung versprechen konnte, ist es trotzdem immer wieder nur abwärts gegangen. Diese Diagnose erinnert jetzt natürlich an das, was ich Ihnen als Ideologie der Renaissance beschrieben habe, und ist eine eigene spezielle Entwicklung innerhalb der Romantik. die darf man nicht identifizieren mit romantischen Denken, aber sie geht daraus hervor. Und sie führt aber auch gar nicht zu denselben Konsequenzen wie in der Renaissance. Sie führt nicht zu noch einer erneuten, oder nicht unmittelbar, zu noch einer erneuten Rückwendung in die Antike, sondern sie führt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu der Entwicklung von etwas eigentlich Neuem, zur Entwicklung zu einer neuen ideologischen Entwicklung, Neuschöpfung, nämlich zu dem Pessimismus. Zu dem Pessimismus als einer Lebenshaltung und auch als einer philosophischen Einstellung. Das Wort selber übrigens, das Wort Pessimismus selber ist auch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so richtig geläufig und in die großen Wörterbücher aufgenommen worden. Also, erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlagert sich der Pessimismus sozusagen von so einer historischen Dimension, von so einer historischen Nostalgie, zu etwas, was man auch als ein individuelles Gefühl oder als eine richtige Philosophie auffassen kann. Jetzt ist es so, dass mir in diesem jetzt einfach die Zeit fehlt, um etwas über Schopenhauer zu sagen. Aber auf den müsste man da jetzt sozusagen zugehen, auf die Philosophie Schopenhauers. Das werde ich im kommenden Semester tun. Stattdessen gehe ich nicht direkt auf diese sozusagen Endform oder standardisierte Form eines philosophischen Pessimismus zu, sondern mache noch ein paar kleine Bemerkungen zu Joseph de Maistre als Vertreter einer aggressiveren Variante des Pessimismus avant la lettre. Also de Maistre hat 1753 bis 1821 gelebt, also das ist so eine romantische Lebenszeit, ne? Eine richtige. Die Ausgangsposition, von der man etwas über ihn sagen kann, ist im Grunde die gleiche wie bei Chateaubriand. 1789, ganz am Anfang, begrüßt er eigentlich noch im Jänner 1789 begrüßt er noch die Einberufung der Generalstände, aber schon sehr, sehr früh, früher als fast alle anderen, hat er sich ganz entschieden gegen die Revolution gestellt, gleich wie er gesehen hat, dass da die Privilegien des Adels in Frage gestellt werden, also dass da ein Prozess in Gang kommt, in dem der Adel sozusagen die Kontrolle über die Versammlung verlieren wird. Und 1797 ist dann diese Schrift Consideration sur la France erschienen. Das ist ein Text, das sollte man sich merken. Also das ist ein Titel, den sollte man wissen, wenigstens den mal gehört haben. 1797, Consideration sur la France. Das ist der, bis heute eigentlich, die klassische konterrevolutionäre Schrift, aus der man bis heute lernt, was konterrevolutionäres Denken ist, egal um welche Revolution es sich da gehandelt haben mag. Natürlich nicht ganz ohne Vorläufer, also was ihn sehr, sehr beeinflusst hat, sind die schon 1791 erschienenen Reflections on the Revolution in France von Burke gewesen. Das hat er gelesen und sehr, sehr schnell sozusagen zur Kenntnis genommen und verarbeitet. Für de Maistre ist ganz, das, was ihn fasziniert, eine Sache, die ihn vielleicht viel mehr als alles andere fasziniert an der Revolution, ist der Terror selbst. Der Terror ist das Übel schlechthin, das Böse schlechthin, und er sieht die Ursachen für den Terror tatsächlich in den Ideologien von eigentlich gegensätzlichen Autoren wie Voltaire und Rousseau, also von allem, was irgendwie mit der Aufklärung und dem Liberalismus zu tun hat. Dort sieht er die Ursachen. De Maistre ist wirklich, der nimmt sich nie ein Blatt vor den Mund, also wenn Sie da was lesen von dem, ist ganz interessant zu lesen. Der kann gut schreiben und kann das, was er meint, wirklich klar machen. Also da bleibt nie was über zum Auslegen. Der ist eine Verteidigung der bedingungslosen Autorität. Freiheit gibt's, ist aber immer nur ein Geschenk des Souveräns. Statt, wie bei Rousseau, genau umgekehrt, statt dass der Souverän von den freien Bürgern eingesetzt würde, gibt es bei dem immer schon vorher einen Souverän und der schenkt Freiheit und kann sie auch natürlich wieder nehmen. Der Maistre ist gegen die Idee des Menschen im Allgemeinen und natürlich dann ganz speziell gegen die Idee von Menschenrechten im Allgemeinen. Das ist was Entsetzliches. Fundamental antidemokratisch. Gegen den Fortschritt, gegen Gleichheit. Also er ist sozusagen gegen Rousseau an allen Fronten. Wenn es irgendwo was gibt, wo man sagen könnte, da gibt es eine Affinität zu Rousseau, doch noch eine Restaffinität, dann ist er sofort an einer anderen Front, wo klar wird, nein, nein, also da gibt es nichts, was zusammenhalten kann. Souveränität kann nie auf dem Willen des Volkes beruhen, sondern ist, und das ist der entscheidende Punkt, göttlich gegründet. Souveränität ist göttlich gegründet. Und deswegen, weil Souveränität göttlich fundiert ist und nicht auf dem Willen von Bürgern oder irgend sowas. Und deswegen ist für ihn die absolute Konzentration, die Sache, in der sich alles Übel, was überhaupt auf der Welt existieren kann, konzentriert, die Hinrichtung des Königs. Klarerweise. Ne? Weil das ist sozusagen das, wo sich der Wille Gottes inkarniert in dem Souverän und den sozusagen zu töten und umzubringen, wie es im Jahre 1793 geschehen ist, das ist sozusagen die totale Konzentration des Übels. Das ist die eine Seite in seinem Denken und da ist natürlich, wie Sie sehen, von Romantik keine Spur. Ne? Auf der anderen Seite auch nicht. Die andere Seite ist die Notwendigkeit des Übels. Die Notwendigkeit des Übels. Die Gesellschaft, das hat verschiedene Aspekte. Diese These von der Notwendigkeit des Übels, das kann man bei ihm auf verschiedenen Ebenen diskutiert finden. Die Gesellschaft ist in einem Maß degeneriert. Das ist sozusagen die unterste, die quasi greifbare Ebene. Die Gesellschaft ist in einem Maß degeneriert, dass dieser Prozess des Verfalls nur durch eine Katastrophe unterbrochen werden konnte. Eben durch eine Katastrophe wie die Revolution. Aus dieser Sicht ist die Revolution ein notwendiges Ereignis. Ist das Eintreten dieses maximalen Übels ein notwendiges Ereignis. Und muss aus der Sicht der göttlichen Vorsehung gerechtfertigt werden. Ich lese Ihnen da ein bisschen was vor oder paraphrasiere da ein bisschen was. Das, was am frappierendsten, de plus frappant, was am frappierendsten ist an der französischen Revolution, sagt er, das ist diese unglaubliche Gewalt, die jedes Hindernis beugt oder jedes Hindernis überwindet. Ihr Wirbelsturm fegt alles wie Strohhalme hinweg. Alles, was sich an menschlicher Kraft oder an menschlichem Widerstand ihr entgegenstellen könnte, wird wie Strohhalme hinweggefegt. Kein Mensch kann sich ihr sozusagen ungestraft entgegenstellen. Die Reinheit der Motive, sich ihr entgegenzustellen, die kann man verstehen, aber völlig nutzlos, sich da dagegen zu stellen. Man hat festgestellt, dass es die Revolution, die französische Revolution ist, die Menschen führt und treibt und nicht die Menschen die Revolution. Also die Revolution wird sozusagen hypostasiert, substanziert sozusagen zu einem Ereignis. Das ist eine höchst richtige Beobachtung. Und wenn man das auch in einem gewissen Grad auf alle Revolutionen anwenden kann, oder wenn das auf alle Revolutionen zutreffen mag, nie in einem solchen Maß wie hier bei der Französischen Revolution. Die Verbrecher selbst, die Revolution anzuführen scheinen, also da meint er die Robespierre und so weiter, die sind da in Wirklichkeit nur einfache Instrumente. Die glauben, sie können da diese Geschicke leiten oder organisieren, aber auf höchst schändliche Weise werden sie dann selber zu Fall gebracht. Die wissen gar nicht, was sie angestellt haben. Also das ist der Punkt. Das ist eine sozusagen eine eigene Macht. Die Revolution als eine und das muss gerechtfertigt werden als Wille der göttlichen Vorsehung. Das ist eine sehr eigentümliche Art von Theodizee, in der die sozusagen nicht wegreden will, das Übel in der Welt, sondern das ist der Wille Gottes, dass es so ist. Und der Zentralbegriff, um das begreiflich zu machen, ist der Begriff der Strafe. Der charakteristische Punkt ist der, dass er eben überhaupt nicht darüber jammert, das ist das, was ihn unterscheidet von vielen anderen, die gegen die Revolution waren. Er jammert überhaupt nicht darüber, dass es nicht auf friedliche Weise gehen konnte. Es ist ihm schon klar, da musste ein Umbruch stattfinden. Er war selber dafür, dass da ein Umbruch stattfindet. Aber er bedauert nicht, dass es nicht auf friedliche Weise gegangen ist, ohne den Terror oder so, sondern er hält die ganz extremen Formen, die eben dieses furchtbare Übel sind, die hält er für angemessen. Mit einem Wort, was er macht, ist, er glorifiziert das Opfer. Er glorifiziert das Opfer. Er vergleicht auch ununterbrochen, immer wieder gibt es x Stellen, wo er das macht, wirklich ganz bis ins Einzelne die Hinrichtung des Königs mit dem Opfertod Christi. Das ist ein ganz zentraler Gedanke für ihn. Ich lese Ihnen da jetzt noch ein bisschen was vor, damit wir das da in eine Beziehung setzen können zu den Sachen von Novalis und Hegel vor allem. Lese Ihnen da was vor, wo er direkt über das Christentum spricht und damit Sie sehen, aus welcher Perspektive er sieht. Das ist eben stets wenn ein Mensch mit allen seinen Kräften sich mit dem Schöpfer sozusagen in Beziehung setzt und im Namen der Gottheit eine Institution gründet, also sozusagen gesellschaftlich was organisiert, egal wie schwach er ist und wie hinfällig er ist und wie dumm er ist und wie sehr seine Geburt im Dunkel liegen möge, also egal, ob er jetzt ein Adeliger ist oder nicht, wenn er sozusagen aufgrund göttlicher Eingebung sozusagen in der Gesellschaft was organisiert, dann hat er Teil an der Allmacht, zu deren Instrument er sich macht. Und er bringt etwas hervor, dessen Stärke und Dauer uns nur staunen machen kann. Und dann sagt er, ich bitte den aufmerksamen Leser, sich da, und dann bringt er so ein paar Beispiele und so. Also das Wesentliche am Christentum ist für ihn sozusagen der Punkt, wo dass von daher sowas wie gesellschaftliche Organisation begründet werden kann, und zwar von diesem einen Gott her. Da gibt es dann auch ganz ähnlich wie bei Novalis eine wirkliche Entgegenstellung von christlichem Glauben, und in diesem Fall möchte man ja eigentlich ganz gern sagen, von christlich inspirierter Hörigkeit, gegen die Philosophie. Die gegenwärtige Generation, groß geschrieben in Kapitelchen, ist Zeuge eines der größten Spektakel, die jemals das menschliche Auge gesehen hat. Das ist der erbitterte Kampf zwischen Christentum und Philosophie. Der Kampfplatz ist eröffnet, die beiden Feinde stehen sich gegenüber und das Universum schaut zu. L'univers regarde. Ne? So, also da, das ist schon sehr, sehr viel, da haben wir bei Nowell ist sowas Ähnliches gesehen, bei Hegel ist das undenkbar, ne? So eine Art von Überlegung. Hier geht es wirklich um nichts anderes als um den Sieg des einen monotheistischen Gottes. Und mit besonderer Freude und besonderem Stolz lese ich hier jetzt ein Zitat vor vom Ende der Seite 231 in dieser vorzüglichen Ausgabe der wichtigsten, nicht aller, aber der wichtigsten Schriften von Joseph de Maistre, wo er sagt: Aber wenn das Christentum aus dieser furchtbaren, schrecklichen Prüfung, diesem Kampf gegen die Philosophie, siegreich hervorgeht, wenn der christliche Herkules mit seiner ganzen Kraft den Sohn der Erde in die Höhe stemmt und ihm die Luft herausdrückt aus seiner Lunge, dann, Frankreich, hast du gewonnen. Das ist ja wirklich toll, nicht? Da sehen Sie ganz genau, wirklich super, wie da genau umgepolt ist, was Goethe fasziniert hat. Nicht? Diese Identifikation mit dem Sohn der Erde, immer wieder, wenn ich sie berühre, die Erde, dann fühle ich mich wie dieser Antaios, und dann ist er ganz begeistert und fängt an, über Geologie nachzudenken, über die Steine und so, macht er ja auch wirklich. Und der hat genau auf der anderen Seite, ne, wir, der Herkules, ne, der christliche Herkules, der ein, der sozusagen, das ist ja nicht ein Gott in der griechischen Mythologie, aber das ist schon eine Linie, die da gewinnt, die Zeus-Partei, die auf einen zugeschnitten ist. Ne? Also, habe mich sehr gefreut, wie diese Stelle gefunden habe. Noch einmal zurück zum Terror. Sehr wichtig auch hier, also was jetzt kommt, ist natürlich teilweise, das ist eigentlich überhaupt nicht mehr jugendfrei dann genau genommen, aber dieser Zusammenhang zwischen dem Schrecken, den er da identifiziert, in der Revolution und dem Erhabenen. Burke, von dem da 1790 eben diese Reflections on the Revolution in France erschienen sind, das hat er 1791 gelesen schon, aber schon viel Jahrzehnte früher ist er schon von Edmund Burke diese berühmte Schrift über den Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful erschienen, über das Erhabene, das so großen Einfluss in der Philosophie gehabt hat. Und also, der hat da schon diese Zusammenhänge hergestellt, und Burke selbst war schon im Jahre 1789, in den ersten Phasen der Revolution, von der Revolution nicht nur mit Abscheu erfüllt, sondern auch fasziniert, wie von dem Erhabenen. Die Revolution, ihr bösestes Gesicht, ist das Erhabene schlechthin, versetzt uns noch mehr in dieses Gefühl sozusagen der Ohnmacht gegenüber einem Größeren, die in uns aber zugleich eine Faszination, ein ganz kleines bisschen eine Lust auslösen kann. Noch mehr als das aufgewühlte Meer und die schroffen, bedrohlichen Alpen. Die Revolution ist das radikal und rein Böse und zieht uns dadurch in ihren Bann. Und da kommt bei de Maistre dann wirklich oft wörtlich das Argument, ein übermenschlicher Schrecken, vor dem der Mensch mit seinen Emotionen nicht mehr standhalten kann, das muss ein göttlicher Schrecken sein. Und so kommt es dann, dass tatsächlich de Maistre so eine Philosophie entwickelt, das werde ich dann im nächsten Semester auch noch ein bisschen in verschiedenen Richtungen detaillierter darstellen, eine Philosophie entwickelt, die eigentlich eine Apologie des Opfers und vor allem eine Apologie der Todesstrafe als vom Opfer akzeptiert ist und kulminiert in einer wirklichen Heiligung, Glorifizierung des Henkers. Also es gibt bei ihm eine richtig gehende, immer in mehreren Schriften können Sie das finden, sozusagen eine Moralphilosophie des Henkers, die eine positive, eine glorifizierende Darstellung des Henkers ist. Übrigens, alles Punkte, also dieser Schrecken der Revolution, diese Faszination durch das Grausige und auch die Befürwortung der Todesstrafe, die Glorifizierung des Henkers, alles Punkte, an die Charles Baudelaire positiv anknüpft in vielen Zusammenhängen. Ich lese Ihnen da jetzt nichts vor, das ist wirklich unfassbar eigentlich. Man glaubt, das kann man nicht lesen, diese Sachen. Die letztlich wichtigste Schrift, wenn man sich philosophisch mit ihm auseinandersetzen möchte, und das kennen auch, das ist auch das Bekannteste, das, was jeder, wovon jeder schon mal gehört hat, das sind diese Soirées de Saint-Pétersbourg. Er ist dann emigriert gewesen, das heißt, so quasi emigriert. Er war Gesandter in Petersburg und wie es dann keine Gesandtschaft mehr gegeben hat, ist er dann trotzdem noch dort geblieben. Und da hat er so fiktive Dialoge geschrieben. Das sind diese Soirées de Saint-Pétersbourg. Und dort werden einige von diesen kritischen Punkten, die da im Hintergrund dieser seltsamen Philosophie verborgen sind, werden dort ein bisschen genauer durchgedacht. Also, ich kann Ihnen da nur so Andeutungen machen. Also, das Erste ist eben, natürlich, klarerweise, die dringendste Frage ist diese mit der Rechtfertigung des Übels in der Welt. Ne? Wie kann ein Übel sowohl ein Übel wie auch göttlicher Wille sein? Und wirklich, der Punkt ist der, da geht es nicht so drum wie in der klassischen Theodizee, sozusagen Gott aus der Verantwortung für das Übel herauszuargumentieren oder herauszureden, sondern da geht es um echte Rechtfertigung des Übels als Übel. Und da ist eben, das ist eigentlich ein Rückgriff, das ist ein Rückgriff auf christliche, auf einen christlichen Topos, den er, glaube ich, irgendwo mal ganz explizit zieht er das heraus in Form eines Zitats bei Thomas von Aquin. Das ist die Unterscheidung zwischen zwei Arten des Übels, eben dem, wie das hier heißt, mal kisui, also das Übel, das beschmutzt, und dem mal kipuni, und dem Übel, das straft. Ja? Also das Übel, mit dem wir die Verfehlung begehen, mit dem wir uns schuldig machen, beschmutzen, und dem Übel der Strafe. Also da gibt es dann, Gott ist eben der Urheber dieses Übels, das straft. Und also darum sage ich, das sind Zusammenhänge, auf die möchte ich im nächsten Semester mal noch ein bisschen genauer eingehen, weil das eben mit diesem Diskurs über Schicksal, Strafe und so weiter auch bei Hegel in Zusammenhang gebracht werden müsste, überhaupt mit dem Schicksal, des Begriffs Schicksal in der Philosophie dieser Zeit. Da ist natürlich dann die Frage, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? In welchem Sinn sind wir selber dann? Der springende Punkt ist der, was er nicht will, ist sagen, dass deshalb, weil wir die Urheber des beschmutzenden Übels sind, weil wir die Urheber der Verfehlung sind und schuld sind, wir selbst es sind, die wir uns auch dieses Mal Kipuni, die Strafe, zuziehen. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist der entscheidende Punkt in der ganzen Sache, ob sozusagen, das ist eine Sache, die Hegel diskutiert hat, inwiefern man sagen kann, in Bezug auf Kant auch. Letztlich, Hegel führt diese Sachen auf Kant zurück. Aber inwiefern man sagen kann, dass einer, der eine substanzielle Verfehlung begeht, also der sich in einer substanziellen Weise schuldig macht, ja sowieso für seine eigene Strafe sorgt. Ja, da ist der entscheidende Punkt, wer oder was verhängt die Strafe. Und der große Unterschied ist zwischen solchen Theorien, die eine eigene Instanz annehmen, die dann noch eine Strafe verhängt, oder solchen, die sagen, na, früher oder später hat er sie ja eh selber hingerichtet. Da entsteht, dass dann führt die Diskussion, für ihn ist es wichtig, dass man sagt, nein, das kann auf zwei Instanzen aufgeteilt werden. Es gibt einen Gott, der dafür, dass wir dieses Übel begangen haben, ein anderes Übel über uns hereinbrechen lässt. Wenn man auf der anderen Linie denkt, also oder wenn man die andere Linie auch im Auge behält, dass man sagen kann, na, man braucht eigentlich gar nicht dann, man braucht nur langfristig genug denken, dann ereilt jeden die gerechte Strafe, dann muss man sich mit etwas auseinandersetzen, was für Demeter auch eine große Rolle spielt, nämlich die ungerechte Verteilung des Glücks in der Welt. Wie soll man es rechtfertigen, dass so viele Halunken also ein tolles Leben führen, ne? Und so viele Gerechte hingerichtet werden oder in Armut dahin vegetieren müssen oder mit 50.000 Euro pro Monat auskommen müssen, wo sie doch viel mehr brauchen könnten und durchaus imstande wären, auch noch auszugeben. Wie soll diese Ungerechtigkeit, wie soll man das jetzt abschätzen? Eine Denkstrategie ist, dass man sagt, im Jenseits wird das alles wieder zurechtgerückt. Ja? Und das ist aber nicht unbedingt seine zentrale Argumentationslinie in diesem zweiten Punkt, sondern seine Argumentationslinie ist eher, dass man diese Fragen der Verteilung der Güter und der Glücksgüter sozusagen im Leben, dass man die mehr, seine Idee ist eher die, dass man das von den Individuen lösen muss. Dass diese Frage der Verteilung der Glücksgüter eher sozusagen als gesamtgesellschaftliche Angelegenheit betrachtet werden muss. Also er denkt nicht utilitaristisch, aber er denkt an sowas wie, also er denkt zum Beispiel daran, dass die da in der Revolution hingerichtet worden sind, völlig ungerechterweise und so weiter, dass die ein Opfer bringen und auf sich was genommen haben von dem gesamt existierenden Strafübel, wovon die anderen profitieren. Das ist also er denkt statistisch in einer gewissen Weise. Da steckt eine eigentümliche Art von Rationalität dahinter. Da gibt es dann, also ich habe mir dann noch Stellen aus den Soirées angestrichen, wo ich Ihnen was vorlesen könnte, aber ich will das eigentlich gar nicht vorlesen. Über den Henker, also so war da wirklich grauenhaft. Und natürlich entsprechend auch eine Glorifizierung des Krieges. Der Krieg ist auch so eine, der Krieg als solcher ist so eine Strafe. Und weil er so eine Strafe ist, die Gott verhängt, ist er was Heiliges. Und der Soldat ist auch was Heiliges. Also da hat er noch eine dritte Heiligenfigur, das lasse ich auch für das nächste Semester, wenn wir das dann wirklich im Zusammenhang mit Baudelaire ausführlicher besprechen kann. Und das geht sich heute einfach nicht mehr aus. Der Soldat, der Henker und die Prostituierte, das sind so diese drei etwas ungewöhnlichen heiligen Figuren, die er verehrt. Glorifizierung des Krieges, das Baden im Blut und diese ganzen Sachen. Muss sein, nicht? Also ohne das würde, das, also doch diese eine Stelle da am Schluss von der Stelle über den Henker, das muss ich Ihnen unbedingt doch noch vorlesen, sehe ich. Nämlich, Also da beschreibt er das, zuerst, was das für eine, dass das sozusagen eine göttliche Berufung ist und dass das auch immer sichtbar wird in der Gesellschaft. Also wenn einer zum Henker bestimmt wird, dass dann natürlich alle anderen von dem abrücken und wieder da trotzdem im Angesicht Gottes ein friedliches Leben führen kann und nach der Verrichtung seines schrecklichen Handwerks, das da sehr genau beschrieben wird, dann immer zu Hause geht und mit seinen Kindern zu Abend isst und gut schläft und so weiter. Und dann, weil er weiß, dass er etwas getan hat für alle. Und dann der Schlussabsatz dieser Passage, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Alle Größe, alle Macht, und dann kommt dieses verräterische Wort, tut Subordination, alle Unterordnung, ruht auf dem Henker. Und es ist der, er ist die Inkarnation des Schreckens und das Verbindungsglied für die menschliche Gesellschaft überhaupt. Nehmen Sie aus der Gesellschaft diesen einen Mann heraus und die ganze Welt wird unverständlich. In einem Augenblick würde die ganze Ordnung zusammenbrechen. Wenn man den Henker abschafft, wenn man die Todesstrafe abschafft, ist die Gesellschaft sofort in ein Chaos versunken. Im Zentrum sozusagen der Art und Weise, wie Gott die Welt regiert, steht der Schrecken und die Strafe. So kommt die Souveränität zum Ausdruck. Im Henker inkarniert sich sozusagen die Souveränität. Also das sind so zum Teil wirklich sehr ausführliche und philosophisch, also sehr rational, in einer gewissen Weise bauernschlau-rational, möchte man sagen, geführte Überlegungen im Hintergrund von so platenideologischen Bekenntnissen. Und es gibt noch eine Ebene, die meines Erachtens ist es so, dass es noch eine Ebene gibt, auf der letztlich ein Gedanke wirksam ist, der das für ihn alles theoretisch zusammenhält. Und das ist der Gedanke das ist die Theorie von der Erbsünde. Er hat also eine Theorie von der Erbsünde. Das ist sozusagen was am Christentum für ihn wirklich interessant ist, das ist überhaupt nicht, dass es eine Religion der Liebe ist, sondern das ist eine bestimmte Form von Souveränität oder eine bestimmte Form der Prägung von Souveränität. Und in dieser bestimmten Form der Prägung von Souveränität, da spielt sozusagen die Rechtfertigung des Übels eine entscheidende Rolle, der Begriff der Strafe und so weiter. Aber meines Erachtens, die zwei zentralen Sachen sind eben die Souveränität dieses einen Gottes, die sich eben in dem Herrscher und über den Herrscher in dem Henker manifestiert. Das ist das eine, also diese Zentralisierung auf so einen Punkt. Und das andere Stück ist der andere Grundpfeiler seines Denkens ist eben die affirmative, die positive Einstellung zur Erbsünde. Und kann ich jetzt auch nicht ausführen, nur andeuten, was da das Wichtige ist, dass er eben darauf besteht, dass die Erbsünde sozusagen etwas ist, was als Sünde in jedem einzelnen Individuum wiederholt wird und lebt. Also die Erbsünde ist nicht eine Sünde, die irgendeiner irgendwann einmal begangen hat und wir alle haben unter ihren Folgen zu leiden, sondern wir alle sind, jeder Einzelne ist dieser Erbsünder. Was wir geerbt haben, ist nicht die Folgen der Sünde, sondern was wir geerbt haben, ist die Sündigkeit als solche. Und darum ist im Prinzip jeder von uns, das ist sozusagen die Universalisierung des Terrors, ne? In diesem Sinn, als wir alle diese Erbsündigkeit in uns haben, ist jeder von uns ein potenzielles Opfer. Also diese ganze Philosophie ist eindeutig von A bis Z unter jedem Aspekt, unter dem man sie anschaut, alles andere als romantisch. Das habe ich schon gesagt. Aber sie fügt sich auf eine sehr interessante und wichtige Weise sozusagen in die Epoche der Romantik ein oder in die in diese Epoche, die von der Romantik geprägt ist. Und sie hat, diese Ideologie, eine sehr, sehr starke Wirkung gehabt auf spätromantisches Denken. Also sie hat auf romantisches Denken eingewirkt. Konservativ-romantisches Denken. Vor allem, aber nicht nur, überall dort, wo ein gemeinsamer Feind gesehen werden konnte, in der Demokratie, in den Auswüchsen der modernen Arbeitsteilung, im Liberalismus, Rationalismus. Und ich finde das eigentlich eben nicht nur einen Marketing-Gag, sondern eine wirklich nach einigem Zögern oder anfänglichem Misstrauen eine gute Idee von dem, einen guten Zug von dem französischen Literaturwissenschaftler Antoine Compagnon, einer der bedeutendsten Leute, die über Literatur dieser Zeit was schreiben heutzutage, dafür sozusagen, für diese Traditionen, die es da gibt, wo der dazugehört, aber wo der Demestre dazugehört, die vor allem von dem Demestre ausgehen, so ein eigenes Wort erfunden zu haben, nämlich dieses Wort les antimodernes, die Antimodernen, wo er gleich am Anfang sagt, das heißt, viele von denen, die da klassifiziert werden können im Verlauf des 19. Jahrhunderts, sind die Protagonisten schlechthin der Moderne. Also modern zu sein, heißt nicht, dass man nicht antimodern sein kann. Und vor allem trifft das natürlich auf den zu, der sein Hauptprotagonist eigentlich ist, der Antimoderne schlechthin, der zugleich auch der Erfinder der Modernität ist, nämlich Baudelaire. Also man kann das nicht weglassen, diese Sachen von dem Demestre, weil es eben auf bestimmte Linien der Weiterentwicklung, der Aufnahme romantischen Denkens so einen großen Einfluss gehabt hat. In der politischen Geschichte Frankreichs im Verlauf des 19. Jahrhunderts, ja?
Bei uns kam gestern im Tutorial die Frage auf, ob Mr. Baudelaire den Begriff Modernity, ja, ob er den übernommen hat aus der damaligen Zeit oder ob er den wirklich selbst sozusagen erfunden hat.
Naja, das Wort modern hat es schon viel früher gegeben, natürlich. Aber in einer gewissen Weise kann man schon sagen, dass es erfunden hat auch. Also, wie soll man das sagen? Also ich meine, das ist eine Frage, die kann man prinzipiell auch, die kann man auf einer sehr prinzipiellen Ebene aufnehmen, die Frage. Aber es ist, man fährt gut, wenn man sagt, er hat es erfunden. Bitte? Er hat es definiert, aber er hat es natürlich, da ist natürlich schon, die Frage ist natürlich sehr berechtigt, weil er hat es auf eine Art und Weise definiert, die Verwendungen des Wortes, die einem auch sehr berechtigt sein, erscheinen können, ausschließt. Ne? Also, Ich halte zum Beispiel, also ich würde schon sagen, er hat es definiert und er hat es erfunden in einer bestimmten Weise. Trotzdem möchte ich gern für mich das Recht behalten zu sagen, René Descartes war der erste moderne Denker. Aber dann verwende ich das Wort modern in einer bestimmt anderen, in einer anderen Weise. Ne? Und ich meine damit, ich meine damit was anderes. Und man muss aber diese anderen Verwendungen zulassen. Ne? Also er hat es definiert, aber er hat es auf eine Art und Weise definiert. Wie soll man sagen, eine große Rolle spielt natürlich auch, dass seine Definition erfolgreich war. Also dass es so eine Resonanz gefunden hat und dass wir das so verstehen können. Das ist natürlich jetzt nicht nur seine eigene Leistung gewesen, sondern auch die Leistung derer, die das aufgenommen und weitergedacht haben. Aber die große Frage hinter der steht eine ganz große philosophisch-methodologische Frage natürlich im Hintergrund. Was heißt es überhaupt, so ein der Kreateur so eines Begriffs zu sein? Nicht? Also das ist nicht so einfach. zu sagen. Also ich halte es da eben sehr mit diesen Thesen von Deleuze über das Werden und über was ein Begriff ist in der Philosophie und über das Werden als Gegenbegriff zur Geschichte. Aber Sie können solche Fragen auch über Substanz, ne, was, über den Begriff der Substanz stellen. Wenn Sie sich anschauen, hat Spinoza was erfunden mit seinem Begriff der Substanz? Ne, hat er da was erfunden? Natürlich hat, wie gesagt, er hat was erfunden, der hat was zugespitzt und trotzdem wollen wir uns nicht das Recht nehmen lassen, zu sagen, naja, Adresse Nummer 1 ist und bleibt Aristoteles, ne, oder so. Schwierige Frage. Also das Wichtigere an der Frage, als dass man sagt ja oder nein, ist eigentlich, dass man sich damit auseinandersetzt. Ne? Also wie gesagt, in der politischen Geschichte Frankreichs gibt es da ein sehr großes Hin und Her, gerade in diesem Feld, mit diesen Items, mit diesen Topoi, die wir da bei Demestre gefunden haben, ein großes Hin und Her. Fast alle Inhalte, die da auftauchen und greifbar werden, fast alle Inhalte können von ganz verschiedenen Positionen aus besetzt werden. Also Sie können nicht einen Inhalt nehmen und durch den eine philosophische oder ideologische Position so leicht identifizieren, weil die anderen haben sie das dann auch genommen, 10 Jahre später, und sind auf einmal dort gestanden, wo dieser Begriff, wo die Flagge dieses Begriffs aufgepflanzt ist. Also zum Beispiel Charles Maurras, das wäre so ein Extremfall, Hauptfigur der Action Française, der lebt schon sehr viel später, also ein Jahrhundert verschoben, Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts, der für ganz Europa eigentlich irgendwie eine sehr signifikante Figur, rechtsextrem, antisemitisch, ein Anti-Dreyfusard, passt sehr gut in die Nachfolge von Demestre, auch weil er royalistisch ist, trotz allem dem. Der ist nicht bereit, explizit gibt es Äußerungen, der ist nicht bereit, die Revolution auf den Einfluss des Rationalismus, also auf Voltaire und so weiter, zurückzuführen. Warum nicht? Warum will er das nicht? Warum will er die Revolution nicht sozusagen geiseln als diese Raserei der Vernunft und des Rationalismus, der sich über alles hinwegsetzt, was an gewohnten Institutionen der Gesellschaft zusammengehalten hat? Warum will er das nicht akzeptieren? Meines Erachtens ist der Grund relativ einfach, weil nämlich diese Schuldzuweisung zu machen immer heißt, auch ein bisschen Schuld oder die Hauptschuld auf Descartes abzuladen. Und das geht lange Zeit ganz gut dahin. Aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo der deutschen Hass so eine wichtige Sache wird, ist es ganz entscheidend, dass man die Ursachen für die Revolution nicht so sehr in dem Rationalismus der Aufklärung sucht, sondern in dem fundamentalen Individualismus, in dem verschrobenen und gefährlichen Individualismus der Deutschen, der schon mit der Reformation begonnen hat und dann in so einem Typen, der in der Schweiz geboren ist, wie Rousseau, sozusagen seine Fortsetzung finden konnte. Das ist ganz, also das sind oft ganz externe Motivationen. Und sie können eine völlig andere, in derselben Linie sozusagen des konservativ-reaktionären Katholizismus, können Sie eine völlig andere Position bei Charles Péguy zum Beispiel finden. Also der lebt ein bisschen verschoben in beiden Seiten. Der ist in den 70er Jahren des 1900 geboren und 1914 schon gestorben. Der stellt sich eine Reform des Katholizismus vor, in der es vor allem auch mal gegen die Kirche als Institution geht, der für eine christliche Mystik eintritt, der pro Dreyfus ist, gegen die Laizisierung und gegen den Rationalismus. Also das sind sehr verschiedene Richtungen, die sehr grob immer wieder zusammengefasst werden als französische Rechte oder französisch-katholisch-konservative Rechtspolitik bis zu protofaschistischen Politikern und so. Aber sehr, sehr heterogen und vor allem, wenn man philosophisch nachschauen will, wo beziehen die ihre Munition her, dann ist es nicht so einfach zu sagen, die einen bedienen sich aus dem Topf und die anderen aus dem, sondern die schieben das hin und her, je nach Gesamtkonstellation. Wie gesagt, das kann ich in diesem Semester nicht mehr weiterführen. Das war eine Ankündigung für eine Linie, die ich im kommenden Semester besprechen möchte. Und den Stellenwert von solchen Ankündigungen hat auch alles, was jetzt noch in der letzten Viertelstunde dieses Semesters folgt. Also nur sozusagen ein Trailer. Hauptsächlich mal ein paar Worte zu Baudelaire. Also wenn Compagnon sagt, Baudelaire ist sozusagen die prototypische Figur des Antimodernen, dann ist eine der ersten Sachen, die er hervorhebt, die Affinität mit Chateaubriand. So, also Spleen und Melancholie, das sind sozusagen so Begriffe, das Melancholie, das Nostalgische, da spürt man immer wieder diese Affinitäten oder diese Rückbeziehung auf Chateaubriand. Also auf den, der, da muss man jetzt aufpassen, weil da kommen jetzt dann Differenzierungen, auf den, der sozusagen diesen normalen, großen, breiten Weg des romantischen Denkens für die Franzosen eröffnet hat. Ich bin, sagt Baudelaire, wie der König in einem verregneten Land, reich, aber ohnmächtig, jung und trotzdem sehr, sehr alt. Für das Land, gegen die Stadt, in diesem berühmten Gedicht über den Schwan, ne, diese sehr, sehr ambivalente Einschätzung der Großstadt und der Pessimismus. Es geht zu Ende mit der Welt. Der einzige Grund, der mir einfällt dafür, dass es noch weitergehen könnte, ist, dass sie bisher existiert hat. Ich bin angefressen von Frankreich, je m'ennuie en France. In Frankreich bin ich angefressen, gelangweilt. Warum? Weil alle dem Voltaire so ähnlich schauen. Und also der Antirationalismus und alles das. Das ist mal, damit beginnt diese Sache. Er ist gegen das allgemeine Wahlrecht, er ist antidemokratisch, er diagnostiziert etwas, wo ich nicht wirklich weiß, wo das Wort herkommt, das mir da eingefallen ist. Aber ich glaube, eigentlich ist es eine Erfindung von dem Hundertwasser. Oder? Ich sage, Ameisenisierung der Welt, der Gesellschaft. Die Menschen werden zu Ameisen. Ameisenisierung. Das ist ihm unsympathisch. Er ist ein Antimoderner, er ist definitiv romantisch. Und ich bringe Ihnen jetzt ein, zwei Stellen, die da was dazu sagen, die aus Texten sind über Malerei. Also im Grund beide, der eine vom Titel her und offensichtlich, der andere sozusagen grundlegend, systematisch im Hintergrund auf Delacroix bezogen. In der Kritik des Salons, also dieser großen Ausstellung im Jahre 1846, hat Baudelaire ein kleines Stück geschrieben mit dem Titel Qu'est-ce que le romantisme? Was ist Romantik? Wenige Leute, sagt er, wenige wollen heute diesem Wort einen positiven Sinn geben. Sollte es heißen, dass sich so eine ganze Generation, dass sich eine ganze Generation da um etwas gestritten hat, was wertlos ist, um des Kaisers Bart gestritten hat? Also, das ist aus dem Jahr, ich habe ja gesagt, 1846, ne? Also, heute so quasi fragt sich keiner mehr was, ne? Was das sein soll, sagt er. Sollte es heißen, dass man damit wirklich nichts anfangen kann, dass das alles umsonst war, die sich da so drum gestritten haben. Also ich überspringe ein bisschen was und dann sagt er, er will schon diesem Wort einen Sinn geben. Ja? Er glaubt daran, dass er diesem Wort einen Sinn geben kann. Und dann sagt er, das Romantische, der Romantisme, der liegt nicht in der Wahl der Sujets. Also sehr, sehr wichtig zum Beispiel jetzt, von dem, was wir gehört haben, der liegt nicht in der Wahl sozusagen eines Sujets wie bei Victor Hugo oder in Notre Dame de Paris oder in diesem ganzen Mittelalter oder Neue Weltidyllen oder so. Nicht in der Wahl des Sujets. Nicht in der exakten Wahrheit, sondern in der Art des Fühlens liegt der Romantisme. Man hat ihn immer im Äußeren gesucht, aber es ist im Inneren, wo man ihn allein finden kann. Und da sagt er jetzt einen Satz: Pour moi, le romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau. Also, Romantik heißt die exakteste, die aktuellste, die neueste Expression, Ausdruck des Schönen. Der aktuelle, der instantan jetzt gültige Ausdruck des Schönen. Das ist Romantisme. In der Philosophie des Fortschritts erklärt sich das ganz einfach und klar und so weiter. Und ich überspringe da ein bisschen was. Qui dit Romantisme, dit art moderne. Romantik, der Romantisme, das ist die Modernität. Ja, also das ist wirklich eine ganz starke, Ansage. Sie können, glaube ich, sehen, welches Versprechen da drinnen liegt. Also das ist schon sehr großspurig in einer gewissen Weise und welche Herausforderung da auch drinnen steckt. Denn einerseits ist es ja das Versprechen, ganz klar, was er sagt, dass er dem Begriff des Romantischen eine neue Bedeutung geben will, die unabhängig ist von dem, was da bisher damit herumgefuhrwerkt worden ist. Unabhängig von dem bisherigen kontingenten Gebrauch, einerseits bei denen, die sich da Jahrzehnte gestritten haben, andererseits bei denen, die am liebsten vergessen, dass da gestritten worden ist. Andererseits aber, und darum habe ich Ihnen vorher diese Sache mit dem Chateaubriand wenigstens ein bisschen was zeigen wollen, andererseits liegt eine sehr anspruchsvolle, schwierige Herausforderung für uns als Interpreten darin, diese von ihm vorgeschlagene Bedeutung des Romantischen abzuklären gegen seine eigene tatsächliche Verwicklung in die Romantik. Seine Verwicklung in die romantische Tradition ist nicht von wird nicht vollkommen erfasst von der Definition, die er vorschlagen will. Verstehen Sie, was ich meine? Er ist da sozusagen in mehreren Dimensionen oder viel vielschichtiger in was verankert, was er dann in seiner Definition auf eine Sache sozusagen zuspitzt, wo aber sehr fraglich ist, ob er sein eigenes Heranwachsen oder seine eigene Entwicklung innerhalb des Romantischen damit überhaupt erfassen könnte. Er hebt sich gegen mehrere unzureichende Auffassungen des Romantischen ab am Anfang, sehr flüchtig. Er sagt, es kommt nicht auf den Inhalt an und es kommt auch nicht auf die Manier, auf die Äußere und so weiter an, sondern es kommt auf das Innere an. Aber so und so viele Sachen, gegen die er sich abheben könnte, hebt er sich nicht ab. Vieles bleibt sozusagen da unausgesprochen. Und was ist jetzt sein positiver Vorschlag? Was ist das Interessante und was ist das Neue an seiner Idee? Natürlich, das sind diese zwei Begriffe zunächst einmal Ausdruck und Aktualität. Das sind die zwei Schlüsselbegriffe. Das kann man woanders nicht finden vorher. Das ist sozusagen das Kreative an dieser Auffassung, ne? Dass es auf den Ausdruck legt, okay. Aber die Aktualität, das ist der entscheidende Punkt. Und das definiert dann auch die Modernität. Ich lese jetzt noch ein kleines Stückchen vor aus einem viel späteren Text, den er 1863 geschrieben hat, als Nachruf auf Eugène Delacroix, im Herbst ist das geschrieben, im August ist Delacroix gestorben, Baudelaire war beim Begräbnis dabei, Delacroix est le plus suggestif de tous les peintres, also er ist das ist der beeindruckendste aller Maler. der, dessen Werke, auch wenn man die gar nicht so besonders guten hernimmt, am meisten zum Nachdenken anregen und der Erinnerung am stärksten Gefühle und poetische Gedanken aufzwingen, von denen man glauben würde, dass sie für immer in der Nacht der Vergangenheit oder im Dunkel der Vergangenheit verschwunden wären. Das Werk de la Croise kommt mir manchmal vor wie une espèce de mnemotechnie, als eine eigene Mnemotechnik der Größe und der Leidenschaft de l'homme universel. Also, da sehen Sie sozusagen die andere Seite von dem, was er zuerst als Ausdruckskraft, was die Romantik ausmacht, ist der Ausdruck. Und der Komplementäre zum Ausdruck ist, dass er uns sozusagen fasziniert, dass er uns fasst und dass wir da in unserem Denken etwas aufsteigen, sehen oder fühlen, was, wovon wir dann sagen, na, das wäre ohne ihn in der Dunkelheit der Vergangenheit begraben geblieben. Und dann noch eine kleine Stelle, an der der dritte, also neben der Expression und der Aktualität, der dritte entscheidende Begriff zur Geltung kommt. Um es kurz zu sagen, ich lasse jetzt eine Menge beiseite, sagt er ausnahmsweise, nicht ich. La formule principale, in der die ganze wirkliche Ästhetik zum Ausdruck kommen kann. Das ganze sichtbare Universum ist nichts als ein Magasin d'image und von Zeichen, denen die Imagination einen Platz und relativen Wert geben kann. Eine Art Weide, Pâture, der für die Imagination. Alle Fakultät de l'âme humaine, also alle Fähigkeiten des menschlichen Geistes, müssen der Imagination untergeordnet werden, die sie sozusagen immer wieder in der richtigen Weise koordiniert. Also, und da spricht er von der Imagination universelle. Also Imagination, Einbildung, das ist sozusagen Ausdruck, Fantasie und Aktualität. Das sind sozusagen diese drei Grundbegriffe seiner Auffassung des Romantischen. Was am stärksten, also Ausdruck ist schon was Eigenes, aber was wirklich am stärksten abweicht von allem, was wir bisher gehört haben und was eben diesen Zusammenhang zwischen Romantik und Modernität ausmacht, das ist ja offensichtlich, das ist diese Sache mit der Aktualität. Und in dem Text, jetzt komme ich zu meinen letzten Minuten, in diesem Text, den Sie lesen müssen, als Pflichtlektüre in dem Peintre de la Vie Moderne, da ist eben auch tatsächlich der berühmteste von diesen Abschnitten, das sind alle, der ist alles toll, nicht? Aber über jeden Einzelnen schon viel geschrieben worden, aber der berühmteste wahrscheinlich doch der vierte Abschnitt, La Modernité, mit dieser Definition, was Frau Bodensee vorhin angesprochen hat, mit dieser regelrechten Definition des Modernen. Mit dieser Definition des Modernen als des Transitorischen. Das ist jetzt, müssen Sie schon beachten, nochmal eine Präzisierung dessen, was aktuell heißt. Das ist eine Präzisierung dessen, was aktuell. Aktualität kann heißen, den Kairos, also den Augenblick erwischen, in dem die Sache umgelenkt werden muss oder den Augenblick erwischen, in dem man diesen Einschnitt setzen kann. So in dem Sinn, wie man sagen könnte, zum Beispiel die Modernität von Descartes, die liegt darin, dass er einen ganz bestimmten Moment erwischt hat, gesehen hat und sozusagen dort einen Schnitt gesetzt hat und sich dort hingesetzt hat, als der, der diesen Schnitt setzt. Und der sagt, in dem Moment, wo ich euch das jetzt schreibe, liebe Leute, da beginnt eine neue Ära. Dadurch, dass ich das... Das kann man sagen, das ist ein Ziel auf Aktualität. Der will, dass dieser Augenblick in jedem, der ab jetzt richtig denkt, sozusagen präsent ist. Da beginnt was. Ne? Das heißt aktuell sein. Das ist etwas anderes, als was Baudelaire hier meint mit aktuell. Das ist eine spezifische Form, was er im Auge hat. Und das ist eigentlich gar nicht trivial, dass man sagt, das Aktuelle ist das Transitorische, das, was wieder vorbei sein wird. Ja, das ist, wo es dann ein anderes geben wird, wieder. Was, und so ist das ganze Stück natürlich ein Kosmos in sich, ganz fantastisch, sozusagen abgerundet, was natürlich seinen Gipfelpunkt in einer gewissen Weise dann findet in der Glorifizierung der Mode. Weil die Mode dasjenige ist, was klarerweise dann schon wieder weg ist. Und was in dem Augenblick, wo es außer Mode ist, so unmodern ist, wie es dann später nie wieder sein wird. Ja? Was, ja? Sondern später wird es wieder mal entdeckt werden und wird es wieder in Mode kommen. Aber das jüngst sozusagen aus der Mode gekommene ist immer das aller unmodernste und unmöglichste. Das, was auch dem Auge am unerträglichsten ist, bei der Kleidermode oder bei den Autos oder so, beim Autodesign. Ja? Das ist was ganz was Besonderes. Also, wo ist das? La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent. Und das bildet die eine Hälfte des Schönen. Das ist sozusagen die Idee. Das Schöne ist etwas, was aus zwei Hälften zusammengesetzt ist. Die eine Hälfte des Schönen ist das. Dieses Transitorische, was jetzt erwischt werden muss, was sozusagen dem Augenblick, in dem Kreation stattfindet, dem Augenblick, in dem sie stattfindet, muss das herausgerissen werden. Und es kann nur diesem Augenblick herausgerissen werden, in dem ich schreibe. Ja, das ist das Wichtige. Und im nächsten Augenblick wird es schon gar nicht mehr herausreißbar oder greifbar sein. Ja? Und die andere Hälfte des Schönen ist sozusagen, kann man sagen, sein Ewigkeitswert. Ja? Die andere Hälfte des Schönen ist ihr Ewigkeitswert. Aber nichts, was nicht aus dem Augenblick, in dem es entsteht, als Kunst oder so, sozusagen aus diesem Augenblick diese Essenz herausholt, nichts davon kann beanspruchen, wirklich das Schöne oder was Großes zu sein, sondern alles das, was nur sozusagen auf diese andere Seite schaut, auf diese Seite des universell Schönen, das, was, also ich weiß nicht, sind welche da, die mal diese Proust-Vorlesung bei mir gehört haben, also was bei Ruskin sozusagen, was bei John Ruskin sozusagen so kritisiert wird an der Vergötterung der Mona Lisa als seiner universalen Schönheit, die überall sein könnte und zu jeder Zeit diese Schönheit hätte. Das ist, sagt Baudelaire, Leere. Eine Leere, inhaltslos, uninteressant, nichts. Ne? Es müssen beide Hälften da sein. Jetzt, eine der, also ich kann ja nicht, ich muss jetzt aufhören oder so, aber sozusagen ein Punkt, an dem ich da jetzt schließen kann, bevor ich noch ein, zwei Bemerkungen über Sachen mache, über die ich im nächsten Semester reden werde. Also, das ist dieser Begriff des Antiken, den er hat. Ja, in diesem Zusammenhang, wo er dieses Verhältnis von dieser vergänglichen Aktualität, was im nächsten, alles, was groß ist, was wirklich große Kunst war, war modern einmal. Genau in dem Sinn, dass es eben im Augenblick sozusagen diese Essenz des Vergänglichen, das ist so, diese Essenz des Vergänglichen herausziehen konnte oder entnehmen konnte. Ja? So, und da kommt jetzt ein bestimmter Begriff des Antiken. Wie kann etwas, wie wird etwas Also gut, ich sage es anders. Die Rolle des Antiken bei Baudelaire ist einfach genau umgekehrt als in allen diesen Vorstellungen, die Renaissance oder auch die Romantik von der klassischen Antike entwickelt hat. Die Antike ist etwas, wohin sich das Werk entwickelt. Antike ist nicht etwas, was vor dem Werk ist, als sein Vorbild, sondern Antike ist etwas, was das Werk wird, wenn es diese beiden Hälften realisieren kann. Diese zeitlose Gesetzlichkeit und die Aktualität. Und das kann man ja dann, und das werde ich eben im nächsten Semester mal ein bisschen beschränkt dann auch an den Gedichten nachvollziehen, diese Konstellation. Die Mode, das habe ich eben, also das sind dann noch ein oder zwei solche, auf einem oder zwei Punkte mache ich halt noch extra aufmerksam in dem Text. Also das mit der Mode. Die Mode muss man sehen, also die Temporalität der Mode, das ist was, was ihn interessiert. Das sagt er auch, es ist wichtig, sich anzuschauen, wie die Moden sich entwickelt haben. Die ganze Menschheitsgeschichte als eine Geschichte der Mode sich anzuschauen. Das, was er da meint, das, und die Logik zu verstehen, die da drinnen liegt. Und wo er sagt, da gibt es eigentlich keine Überraschungen. Ne? Und wenn man das mal verstanden hat, den Prozess. Und das muss man, was ist da der Gegensatz? Ne? Der große Gegensatz zu der Entwicklung der Mode ist einfach der Lauf der Gestirne. Das sind diese zwei, das sind die zwei Sachen, die am stärksten gegeneinander polarisiert werden. Und ein anderer Punkt natürlich noch, der ganz interessant ist und der natürlich viel interpretiert ist und sich auch viel niederschlägt in der Interpretation und auch in den Gedichten selbst, das ist diese Sache ganz am Anfang mit dem Genesenden, wo er über diesen Constantin Gies schreibt, der ist sein ganzes Leben wie einer, der von einer schweren Krankheit, von einer Todeskrankheit sich erholt. Und wo er sagt, der sich von einer schweren Krankheit erholt, der Genesende, für den ist alles neu. Und das wirft auch ein gutes Licht auf diesen Begriff des Neuen und des Aktuellen. Weil der alles wie zum ersten Mal wird verglichen, nicht der Genesende mit dem Kind, für das alles neu ist und das alles zum ersten Mal sieht. Weil das nämlich eine Vorstellung des Neuen ist, die ganz abgekoppelt ist zunächst einmal von dieser Vorstellung des Fortschritts. Also wenn wir von Innovation sprechen dann, oder vom Neuen sprechen oder sagen, in einer Dissertation muss auch was Neues drinnen stehen, sonst kommen Sie nicht durch diese Fakultät so öffentliche Dings durch, wenn Sie nicht einmal was ankündigen können, was neu ist, dann meint man sozusagen ein Neues auf einer Linie, ein Neues im Sinne des Fortschritts. Aber was hier gemeint ist mit Neu, ist was ganz was anderes. Was hier gemeint ist, ist mit Neu sozusagen jedes als Einzelnes für sich als was Neues erfahren. Also sozusagen die Neuheit so quasi eines Chaos, das erste Mal eine Welt in einem total Durcheinander und alles, was man sieht, als Neues und zunächst mal ohne Zusammenhang zu sehen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn man das mit dieser Aktualität genauer verstehen möchte und mit dem Transitorischen. Also gut, das sozusagen Ankündigungen, was man so über Baudelaire ein bisschen nachdenken kann in Bezug auf die Romantik und das Verhältnis von Romantik und Modernität. Ein Punkt, den ich jetzt halt noch anspreche, aber nicht mehr behandle, ist, ich habe eben in diesem letzten Teil dann, wie ich das auch am Anfang heute gesagt habe, Christentum und Romantik. Und da habe ich als erstes mal entgegengestellt diese Sache mit der Liebe und dann die Sache mit der Gemeinschaft. Und bei dieser Sache mit der Gemeinschaft, da gibt es aber sehr viele verschiedene Akzentsetzungen. Und da haben wir eben in Novalis und De Maistre zwei gesehen, die zumindest in dem einen Punkt ähnlich denken, dass sie Gemeinschaft sehen unter dem Gesichtspunkt von wo aus und von wem und in welcher Form sie regiert wird. Was die Souveränität ist in der Gemeinschaft. Aber es gibt eine mindestens genauso wichtige Strömung im romantischen Denken, die ganz woanders ansetzt, nämlich die ansetzt bei spezifischen, tatsächlich historisch verwirklichten Modi der Kooperation der Individuen in der Gemeinschaft. Also nicht in der Art, wie sie regiert werden, sondern wie sie miteinander kooperieren in Zusammenhängen der Arbeit, in Zusammenhängen der technischen Entwicklung und auch natürlich des Rituals. Und das ist eine Richtung, die ganz, ganz stark auch in der Ökonomie natürlich im ökonomischen Denken des 19. Jahrhunderts Resonanz gefunden hat. Und da möchte ich gerne auf jeden Fall im nächsten Semester mindestens drei wichtige Exponenten besprechen, die da über mittelalterliche Formen der gemeinschaftlichen Kooperation nachgedacht haben, also eben John Ruskin einerseits, dann ein sehr wichtiger und in dem Zusammenhang eigentlich meistens unterbewerteter Autor ist Richard Wagner, also nicht nur in den Meistersingern, sondern auch in theoretischen Schriften und, was in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen komisch vorkommt mit Romantik, aber auch eine interessante Facette, Adolf Loos ist so ein Autor gewesen. Jetzt ist mein Pulver aufgebraucht für dieses Semester. Danke für Ihre Geduld.